sowie durch unsere ganzen letzten Gottesdienste, die wir schon in den vergangenen Wochen hatten. Wir untersuchen ja in diesem Jahr jetzt ganz speziell, ausgehend von der Jahreslosung, wo Paulus festgestellt hat, dass Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist, was denn eigentlich die Menschen qualifiziert, dass Gott sie gebrauchen kann, um seine Ziele zu erreichen. Wie kann das Gott überhaupt hinkriegen mit Menschen? Braucht er dann die ganz Speziellen dafür? Wir haben festgestellt, nein. Wir haben das festgestellt zum Beispiel an dem alttestamentlichen Richter Gideon. Es war nicht eine große Führungspersönlichkeit. Er war nicht ausgestattet mit einer riesigen Überzeugungskraft und hatte auch keine schlagkräftige Truppe, um diese feindliche Armee von 135.000 Mann zu besiegen. Und trotzdem hat es Gott geschafft. Mit einem Mann, der sich selber nicht viel zugetraut hat. Wir haben den Thomas genommen als ein Beispiel an unserem Ostergottesdienst. Selbst einen Zweifler kann Gott gebrauchen, um seine Ziele zu erreichen. Wir haben es an dem Paulus festgestellt, bereits am vergangenen Sonntag, dass er Christen verfolgt hat. Also einer von der richtigen schlimmen Sorte war, die gegen Gott gearbeitet haben sogar. Und trotzdem hat ihn Gott gebraucht. Schon über tausende von Jahren erreicht Gott sein Ziel mit Menschen wie dich und mich. Was ist es, was die Menschen qualifiziert? Es ist allein die Gnade. Am vergangenen Sonntag haben wir gemerkt, Paulus war für sich selber aus seiner Perspektive bei diesen Sündercharts, wie wir es beschrieben haben, die Nummer eins. Der schlimmste aller Sünder. Derjenige, der die Hitliste anführt, bis in alle Ewigkeit wahrscheinlich. Der Top 1, der Gegner Gottes. Und Gott hat ihn umgedreht. Aus lauter Gnade. Damals dieses Schlüsselereignis bei Damaskus haben wir am vergangenen Sonntag gehabt. Heute werden wir nun einen weiteren Schritt gehen und weiter untersuchen, was macht denn diese Gnade wirklich aus. Dieses Mal geht es darum, welche Rolle spielt denn die Gnade im Verlauf unseres Lebens? Also nicht nur am Anfang bei diesem Schlüsselereignis, wenn ich zum Glauben finde, sondern jetzt in den folgenden Schritten, die ich dann im Verlauf meiner Lebensjahre gehe, welche Rolle spielt die Gnade? Manche stellen sich das so vor mit dem Christsein, da wird man am Anfang bei der Gnade aufgezogen wie so ein Uhrwerk und jetzt laufen wir praktisch ab. So in eigenem Kommando, in eigener Regie, so als Autopilot. Und irgendwann sind wir halt durch. Ich bin der Überzeugung, wir brauchen die Gnade täglich. Dazu möchte ich lesen, wie es Paulus den Korinthern geschrieben hat, 1. Korinther Kapitel 5, die Verse 8 bis 10. Ich möchte sie zitieren nach der neuen evangelistischen Übersetzung von Karl-Heinz van Heiden. Die gefällt mir hier in diesem Zusammenhang sehr gut. Er schreibt es folgendermaßen und gibt es wieder, was Paulus damals auf Griechisch geschrieben hat. Aber das wäre Griechisch nicht so ganz... Also Griechenland ist eh so gerade ein bisschen ein rotes Tuch, oder? Deswegen auf Deutsch. Er schreibt es folgendermaßen. Zuallererst erschien er auch mir... dieser Fehlgeburt. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln. Ich verdiene es gar nicht, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Durch Gottes Gnade aber bin ich, was ich bin. Und sein gnädiges Eingreifen ist an mir nicht vergeblich gewesen. Ich habe mich viel mehr gemüht als sie alle. Doch nicht ich. Es war die Gnade Gottes mit mir. Soweit, nur ganz schlicht diese paar Sätze, die Paulus den Korinthern aufgeschrieben hat. Und ich habe den Eindruck zunächst einmal, also diese ersten beiden Sätze allein schon, die hören sich nicht so richtig gut an, oder? So für unsere Ohren ist das nicht so prickelnd, wenn er schreibt, oh, er erschien mir zu allerletzt als Fehlgeburt und ich bin der Geringste unter den Aposteln. Das ist nicht so ganz das, was wir hören wollen und das, was wir so für unser Christsein nehmen wollen. Also wir würden dem Paulus mal dringend empfehlen, so einen Therapeuten aufzusuchen. würde ich doch mal sagen, ja. Und der wird ihn wahrscheinlich behandeln wegen eines ziemlich negativen Selbstbildes. Oder vielleicht wegen einer chronischen Selbstwertproblematik. Aber allein schon dieses schreckliche Wort, was er für sich selber verwendet, es war ein Schimpfwort damals. Fehlgeburt. Ich bin gar nicht mal lebensfähig, lebensuntüchtig. Ich bin wie so ein kleiner, abgegangener Fötus. Oh. Das hört sich nicht gerade selbstbewusst an. Der war nicht so wirklich überzeugt von sich. Lebensuntüchtig. Wozu soll ich denn schon gut sein? Was soll ich denn für Gott überhaupt beitragen können? Mir fehlt es doch schon an der wichtigsten Grundvoraussetzung überhaupt, erst mal leben zu können. Wer bin ich schon? Puh, das hört sich nicht wirklich gesund an, so wie Paulus sich den Korinthern gegenüber vorstellt. Ja, okay, ausgerechnet den Korinthern gegenüber. Schreibt er diese Sätze. Gerade den Korinthern, das waren doch eh schon die, die Paulus angezweifelt haben, die an Paulus immer was zu kritisieren hatten. Die haben ihn doch permanent hinterfragt. Für die war Paulus doch viel zu wenig vollmächtig. Anderen Lehrern gegenüber, die sie hatten in ihrer Gemeinde, blieb Paulus weit zurück mit seinem Auftreten. Und es kommt gerade ihm gegenüber solche Sätze. Andere haben sich durch Wunder und Heilungen einen Namen gemacht in der Gemeinde. Paulus nicht. Andere haben rhetorisch geglänzt. Paulus nicht. Er konnte unter den Korinthern seine göttliche Autorität und Vollmacht nicht durch übernatürliche Zeichen und Wunder nachweisen. Gar nichts ist davon beschrieben. Er arbeitete 1,5 Jahre ganz profan als Zeltmacher und verdiente so auf diese Weise seinen Lebensunterhalt und predigte nach Feierabend oder morgens vor Dienstbeginn. Wie schlicht, wie unspektakulär. Und dennoch kraftvoll, sagt er selber. Da hat sich was bewegt in dieser Gemeinde in Korinth, in aller Schwachheit. Da kamen Menschen zum Glauben. Deswegen konnte Paulus sagen, ich habe unter euch nicht nur gewirkt mit leeren Worten, sondern durch Kraft. Aber das Aufregendste aus dieser Zeit, 1,5 Jahre lang, was Lukas dann zu berichten hat in der Apostelgeschichte, war, dass Paulus vor seiner Abreise noch zum Friseur ging. Er ließ sich die Haare schneiden. Das war das einzig Spektakuläre, wenn man denn überhaupt mal von Spektakel reden kann. Manchmal schon beim Friseur abenteuerlich. Ja. Und so wurde in Korinth von vielen abgelehnt. Und jetzt bezeichnet er sich gerade dieser Gemeinde gegenüber noch als Fehlgeburt. Er sei der Geringste, der Apostel. Also irgendwie hat's Paulus mit Tabellen, habe ich den Eindruck. Er war so irgendwie ein Statistiker, find ich. Also er schreibt ja an den Timotheus, den wir das letzte Mal hatten, er sei die Nummer 1, der Sünder. Und jetzt hier sagt er, er ist unter den Aposteln der Letzte, das Schlusslicht, die rote Laterne hat er. Der Letzte, um nicht zu sagen, das Letzte. Ich habe mal nachgeschlagen, wie das die Vulgata wiedergibt. Er sagt, die Vulgata gibt, also Hieronymus schreibt, er ist der Primus unter den Sündern. Primus, kennt ihr? Der Top 1 unter den Sündern. Und er ist der Minimus unter den Aposteln. So viel Latein verstehen wir alle, oder? Primus, der Sünder. Minimus der Apostel, okay? Noch Fragen? Wer will denn den schon einstellen? Aber kennen wir doch von uns selber auch, oder? So Primus Minimus denken. Ich bin zu schlecht. Ich bin zu sündig. Zu unvollkommen. Zu schwach. Zu benachteiligt. Zu unbegabt. Zu arm. Zu müde. Zu krank. Zu jung. Zu alt, zu beschäftigt, zu angespannt, zu abgespannt, zu überspannt. Gott, das tut mir leid. Mich kannst du nicht gebrauchen. Okay, ich bin froh, dass mich deine Gnade gerettet hat. Dass ich im Himmel dabei bin. Aber bis dorthin musst du auf mich verzichten. Ich tauge nicht für ein richtiges Leben mit dir. Und außerdem, ich habe ja eh nichts, was dir gefallen könnte. Was du gebrauchen könntest. Okay, Gott. See you in heaven. Oh Mann. Wenn ich jetzt hier aufhören würde mit der Predigt, wäre schwierig, oder? Es wäre wahrscheinlich ziemlich schlimm. Ich vermute, die Gemeinde hier würde so zweigeteilt nach Hause gehen. Vielleicht rechts und links, aber so ja. Die einen würden nach Hause gehen und sagen, oh, das war jetzt genau meine Situation. Ja, so geht's mir wirklich. Ich habe mich so richtig wiedergefunden in meinen Minderwertigkeitsgefühlen. Ich bin nichts und ich kann nichts. Deswegen lasse ich alles bleiben. Das wären die einen. Vielleicht wärst du bei denen. Die anderen würden nach Hause gehen und sagen, in diese Gemeinde gehe ich nicht mehr. Hier geht es so schwach zu. Die pflegen doch nur ihre Minderwertigkeitsgefühle und ihre Schwachheit und verleugnen Gottes Kraft und Herrlichkeit. Die Christen sind doch die Elite. Sie sind die Königskinder voll königlicher, göttlicher Autorität. Das gebe ich mir nicht mehr. Wäre vielleicht so deine Position, wenn du heimgehen würdest? Nun, egal wie auch immer. Wir können ja nicht aufhören. Das geht nicht. Ja, das kann nicht sein. Denn beides ist ja für sich genommen völliger Quatsch. Beides ist ja nur wie eine Münze, die auf einer Seite lediglich geprägt worden ist. Das ist wertlos. Das Material vielleicht noch. Wir können hier nicht aufhören. Auch Paulus hört hier nicht auf. Er tut der Zuhörerschaft, diesen Zuhörergruppen, die er in Korinth vor sich hat, nicht den Gefallen und gibt der jeweiligen Seite noch Wasser auf die Mühlen. In ihren Minderwertigkeitsgefühlen oder in ihrem hochtrabenden Überlegenheitsgefühl. Er weist uns einen völlig anderen Weg. Paulus sagt, und damit überrascht er uns wirklich mit dieser Aussage, durch Gottes Gnade aber bin ich, was ich bin. Und sein gnädiges Eingreifen ist an mir nicht vergeblich gewesen. Ich habe mich viel mehr gemüht als sie alle. Doch nicht ich. Es war die Gnade Gottes mit mir. Da geht es ja noch weiter mit Paulus, wir haben es gemerkt gerade eben. Und das hört sich nun auf einmal gar nicht mehr so minderwertig an, so nach dem Stichwort Fehlgeburt, abgegangener Fötus. Ja, wer will mich denn gebrauchen? Da tönt ja jetzt auf einmal vielmehr ein unvorstellbar starkes Selbstbewusstsein durch. Ich bin, was ich bin. Boah. Aber hallo. Das kommt uns doch ein bisschen bekannt vor, könnte uns zumindest bekannt vorkommen. Sagte nicht Gott selber zu Mose, sag den Leuten in Israel, ich bin der, ich bin. Der hat dich gesandt. Und jetzt tritt Paulus genauso auf. Ich bin der, ich bin. Paulus. Pff. Wer will sich mir noch in den Weg stellen? Komm nur mal her. Paulus, du nimmst den Mund ganz schön voll. Du bist doch nicht Gott. Du bist ja völlig abgedreht. Ich habe dir einen guten Therapeuten. Und der würde dich wahrscheinlich behandeln wegen massiver Selbstüberschätzung. Oder gar wegen einer akuten Psychose. Oder in dieser Zusammenstellung, Fehlgeburt und ich bin der, ich bin, klingt es ja wie eine bipolare Störung. Paulus? Deshalb ist es so unendlich wichtig, beides zusammen zu betrachten. Beides gehört zu dieser richtigen Selbsteinschätzung, was Paulus hier geschrieben hat. Und vor allem müssen wir dieses eine Wort nehmen, was diesen beiden Aussagen ein ganz neues Licht gibt. Er sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Diese Gnade ist es, die den Paulus in der Spur hält. Es ist diese Gnade, die er täglich atmet, um einerseits weder in Minderwertigkeitsgefühlen am Boden liegen zu bleiben, noch andererseits in einer krankhaften Selbstüberschätzung abzuheben. Die Gnade ist die frische Luft gegen ein falsches Selbstbild. Wir merken, die Gnade ist nicht nur wirksam bei dem Schlüsselereignis, ganz am Anfang unserer Beziehung zu Gott, bei Paulus war das dieses Damaskus-Erlebnis, nicht nur dafür ist die Gnade gut, um mir den Platz im Himmel zu sichern. Jeder Tag ist die Gnade die Lebensgrundlage. Jeden Tag brauche ich die Gnade wie die Luft zum Atmen. Weil Gott in unser Leben eingreift und uns gnädig ist, können wir unabhängig werden von dem, was die Leute über uns denken. Weil Gott, weil Paulus diese Gnade erlebt hat, kann er den Korinthern so offen schreiben, obwohl er wusste, Lorbeeren kriegt er dafür nicht. Aber es war ihm jetzt egal. Gott ist ihm gnädig. Weil Gott uns gnädig ist, brauchen wir nicht mehr uns von der eigenen Begrenztheit und Schwachheit lähmen zu lassen, sondern können uns Jesus hingeben, dass er uns gebrauchen kann, zu seiner Ehre. Und er macht was mit uns, mit jedem. Weil Gott uns gnädig ist, brauchen wir uns bei falschen Wegen und bei Schuld nicht selber zu bestrafen oder in einem dauerhaft schlechten Gewissen zu verharren, sondern wir können aufstehen. Wir können neu ermutigt und von Gott selber ausgerüstet in seinem Namen weitermachen. Aber nicht nur für das gesunde Selbstbild ist Gottes Gnade unverzichtbar, sondern auch für die Beziehung zu Gott. Wie ich mit ihm Gemeinschaft pflege, mit dem Vater im Himmel, brauche ich diese Gnade jeden Tag neu. Denn es gibt auch hier zwei extreme Positionen, die unser Christsein völlig in die Irre führen. Es handelt sich einerseits um so ein Leistungsdenken. Das ist sehr eng verwandt mit der Gesetzlichkeit. Der eine falsche Weg. Der andere ist eine Trägheit oder eine Gleichgültigkeit, bei der man sich durchaus fragen kann, wo Jesus hier im Leben überhaupt noch vorkommt, so wie der sein Leben gestaltet. Gucken wir uns das mal ein bisschen näher an. Bestimmt kommt Ihnen diese Geschichte, die Jesus den Pharisäern erzählt, bekannt vor, von diesen beiden Söhnen, von dem liebenden Vater. Der eine Sohn, der hat das Weite gesucht. Der ließ sich das Erbe auszahlen und hat sich dann vom Vater innerlich, war er schon lang distanziert, aber ist aber jetzt auch äußerlich völlig distanziert. Er ging weg, hat dieses Geld durchgebracht an Stellen, wo er lieber nicht gewesen wäre. Es war schlimm. Der Ältere ist dagegen, um den geht es mir eigentlich jetzt mehr. Der Ältere, der blieb zu Hause, der war völlig brav. Der hat sich genau so verhalten, wie man es erwartet hat von ihm. so wie es richtig war. Er hat seine Arbeit erledigt, er hat die Familie gepflegt, er war einfach in seiner Rolle 100% angepasst. Er hat dazu gepasst. Aber wie es in seinem Herz ausgesehen hat, wird erst dann deutlich, als auf einmal der Junior zurückkommt. Der jüngere Bruder, dieser Taugenichts. Völlig reumütig und heruntergekommen war der auf einmal da. Und der Vater nimmt ihn in der Familie neu auf. Er gibt ihm neue Kleider, umarmt ihn herzlich, veranstaltet ein großes Fest für ihn und steckt ihm zu allem Überfluss noch den Ring der Sohnschaft, der Familienzugehörigkeit an. Da hast du deinen Platz. Und jetzt auf einmal rastet der Ältere aus. Damit kam er nicht mehr klar. Er kam mit Gnade nicht klar. Für ihn war Gnade Verrat. Verrat an ihm. Und jetzt wird deutlich, wie er die ganze Zeit schon distanziert vom Herzen des Vaters gelebt hat. Er konnte sich nicht freuen. Obwohl sein Vater den glücklichsten Tag seines Lebens erlebte. Der Ältere hatte keinen Anteil daran. Diese Freude ist nicht übergesprungen. Der konnte sich nicht am Fest beteiligen. Obwohl er genau wusste, der Vater feiert die Rückkehr. Aber da hat er keinen Platz. Wenn Gnade so aussieht, dann ohne mich. Einfach so tun, als ob nichts gewesen wäre. Und dann macht er noch seinem Vater Vorwürfe. Dass er das alles für den Junior macht, für den tu nicht gut. Ganz weg vom Herzen des Vaters. Er war in seinem Leistungsdenken, in seinem angepassten Verhalten völlig aufgegangen und distanziert. Das ist auch heute noch ein Problem für Menschen, gerade für Menschen, die schon länger in einer Beziehung zu Jesus leben, die schon länger dabei sind. Pastor Manfred Lanz beschreibt in dem Buch Leben in der Liebe des Vaters seine eigenen Erfahrungen. Und da schreibt er das mit folgenden Worten. Das hat mich sehr bewegt. Er erzählt von sich, von einer solchen Krise. Ja. Zunehmend spielten Pflichterfüllung, Leistung und Disziplin in meinem geistlichen Leben und Dienst eine entscheidende Rolle. Irgendwann wurde mir bewusst, mein Leben glich mehr dem älteren Sohn. Getrieben von Aufgaben und Zielen diente ich Gott und wollte mein Bestes geben, ihm und anderen Menschen zu gefallen. Mein Innerstes war jedoch nicht zutiefst befriedet und befriedigt. Ich war ein mehr oder weniger guter Knecht. Aber nicht im wirklichen Sinn Sohn. Kennst du das auch? Sich selber nicht gnädig zu sein? Das war für Paulus ein Riesenproblem. Denn gerade durch seine eigene engagierte jüdische Vergangenheit war die Erfüllung des Gesetzes für ihn die Triebfeder schlechthin. Er hat das quasi über seine Eltern mit der Muttermilch aufgesaugt. Streng dich an, lieber Junior Paulus. Nimm es ernst. Ja, kein Fehler. Genüge den Anforderungen. Sei ein lieber Bub. Das ist der Weg des Gesetzes. Das ist der Weg des Alten Testaments. Und da muss Paulus irgendwie rauskommen aus dieser Leier. Da muss er sein Leben auf den Kopf stellen, um das unter die Füße zu kriegen. Was für ein Umdenken erfordert es auf einmal für Paulus, sich eingestehen zu müssen, das Gesetz ist zu Ende, wenn du bei Jesus bist. Du bist begnadigt. dein Leben als Christ steht nun nicht mehr unter dem Vorzeichen Anforderung, sondern unter dem Vorzeichen und der Triebfeder Liebe. Paulus, das ist ein Paradigmenwechsel. Ein ganz neues Vorzeichen. Wie sehr musste in der Geschichte, die Jesus erzählte, der Vater seinen Sohn geliebt haben, dass er ihn jeden Tag sehnsüchtig erwartete. Und als er heruntergekommen und als großer Versager zurückkehrte, ihn einfach, so wie er war, in seine Arme geschlossen hat, ihm ein Fest bereitete, ihm diese neuen Kleider gab, den Ring ansteckte. Wie groß muss eine Liebe sein, die einen Menschen völlig unverdient begnadigt. Und jetzt ist der Sohn zu Hause. Was für ein schönes Wort. Zu Hause. Und zu Hause hat das Gesetz keine Bedeutung mehr. Es geht nicht mehr um die Erfüllung eines Gesetzes oder eines Regelwerkes. So muss man das als Christ tun. Jetzt geht es darum, einfach nur noch darum, diese unbeschreibliche Liebe des Vaters, der ihm gnädig ist, aufzunehmen und wiederzuspiegeln. Das ist es, nicht mehr und auch nicht weniger. Diese unbeschreibliche Liebe des Vaters aufzunehmen und wiederzuspiegeln. Das Gesetz hat hierfür keinen Beitrag mehr für Menschen, die bei Gott zu Hause sind. Mehr Leistung und größere Anstrengung können Gottes Liebe mir gegenüber nicht mehr verstärken. Sie ist eh schon am Anschlag. Der jüngere Sohn lebt nun jeden Tag aus dieser Gnade heraus. Er bleibt bei seinem Vater und mit ihm von Herzen in Liebe verbunden. Paulus ebenso. Obwohl er so gering von sich denkt, gibt ihm diese tägliche Gnade immer wieder neu den sicheren Standpunkt für sein Leben. Zu Hause, wo er ist. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich atme Gottes Gnade und erfahre dabei eine Wertschätzung, eine Annahme, eine Liebe eines Vaters, der so glücklich ist, weil ich bei ihm ein Zuhause, mein Zuhause gefunden habe. Ob mir nun jetzt in diesem Leben zu Hause jetzt an diesem Tag was mehr gelingt oder eher nicht gelingt, spielt keine Rolle. Ob ein Tag nun richtig erfolgreich war oder völlig zum Vergessen, ob ich wieder in diese Sünde getreten bin oder nicht, in dieser Gnade bleibe ich leben. Jeden Tag. Sie merken schon, wie befreiend das ist. Ich wünschte mir diese Befreiung auch in der Gemeinde hier im Gesamten. Ich wünsche mir dieses Befreitsein zu einem gnädigen Umgang miteinander, weil wir selber diese Gnade atmen. Diese frische Luft der Gnade, die ich ja für mich nehmen darf, die ich für mich selber atmen darf, gilt ja auch für den anderen und uns miteinander auch gegenseitig. Aber so wie Jesus seinerseits mit den leistungsorientierten gesetzlichen Pharisäern die größten Probleme hatte, so ist es auch heute das größte Problem, dass wir so ungnädig sind einander gegenüber. Wir begegnen uns vielmehr mit hohen Erwartungen, mit Ansprüchen, die nur noch durch Höchstleistungen zu erfüllen sind. Wir legen die Latte, wie man als Christ zu leben hat, so hoch, dass die Matte gar nicht mehr ausreicht, um weich zu fallen. Auch an die Gemeinde als Ganzes. Wir hatten riesige Erwartungen geknüpft. Was man alles tun könnte, sollte oder müsste. Die einen erwarten noch mehr Bibeltreue in aller Konsequenz. Die anderen erwarten höhere Attraktivität in aller Konsequenz. Die Dritten wollen ein noch viel intensiveres Gemeindeleben in aller Konsequenz. Und die Vierten schließlich wollen, dass man sie einfach nur noch in Ruhe lässt in aller Konsequenz. Wie befreiend könnte es für eine Gemeinde sein, wenn sich diese Gnade Gottes durchsetzen würde? Wie erfrischend wäre es, wenn wir uns an der Gnade Gottes freuen würden, die uns jeden Tag begegnet, die Gott uns täglich erweist, die wir dankbar einatmen dürfen und mit dem tiefen Seufzer wieder ausatmen können. Ja, die Gnade Gottes ist wirklich genug. Dabei, also Gnade ist gefährlich, ja, wir merken das schon. Wir werden am nächsten Sonntag nochmal weitermachen. Und wir können vielleicht auch verstehen, warum dieser ältere Sohn die Gnade so bekämpft hat und sich nicht daran freuen konnte, weil es gefährlich ist. Denn wer garantiert, dass der Junior nicht ein halbes Jahr später wieder ausbüchst und das Erbe nochmal auszahlen lässt und nochmal das Geld verprasst und sich nochmal feiern lässt? Gnade ist gefährlich und der ältere Sohn spürt das und deswegen kämpft er dagegen. Der freut sich nicht mit. Nun, dabei ist es keineswegs so, dass durch die Gnade, durch Gottes Gnade, die Gemeinde so ein lahmer Haufen von Christen wäre, der so leblos und sittenlos vor sich hinleben würde. Die Erfahrung zeigt, dass der Junior daheim blieb. Gnade hat, so schreibt es Paulus auf, erstaunliche Auswirkungen. Er sagt wörtlich, Gottes gnädiges Eingreifen ist an mir nicht vergeblich gewesen. Ich habe mich sogar viel mehr gemüht als sie alle. Doch nicht ich, es war die Gnade Gottes mit mir. Also Gnade und Anstrengung, Gnade und Engagement, Gnade und Mitarbeit schließen sich niemals aus, sind vielmehr sogar siamesische Zwillinge, die zusammengehören. Diese Gnade ist in Paulus ein Antrieb geworden, eine Motivation, sein Bestes zu geben. Aber ganz ungezwungen, ohne irgendwelche Erwartungen anderer Menschen als Messlatte zu haben, ohne Gott selber irgendwas beweisen zu müssen, ohne selber eigene Ziele erreichen zu müssen und ihnen hinterher zu jagen. Er lebt in Gottes Gnade in einem gnädigen Umgang miteinander und kann sich selber gegenüber auch gnädig sein. Das gibt ihm eine Freiheit, in der er sich aus freien Stücken engagiert, und zwar leidenschaftlich, weil sein Herz für den Vater schlägt. Auch in deiner Gemeinde ist es die Erfahrung, dass Leute, die Gottes Gnade atmen, leidenschaftlich dabei sind. In aller Schwachheit, in aller Begrenztheit, die sie erleben. Aber sie sind leidenschaftlich verliebt in den Vater, weil der ihnen gnädig ist. Und so gestalten sie mit, engagiert und bereitwillig, weil sich die Gnade des Vaters darin widerspiegelt. Durch Regeln, durch Gesetze oder bestimmte Ordnungen mit Druck wird nur das Gegenteil erreicht. Es ist Gottes Gnade, die Paulus zu seiner Zeit damals bewegt hat, Missionsreisen sich unter die Füße zu nehmen in einer Gesamtdistanz von ca. 20.000 bis 30.000 Kilometer. 5.000 davon zu Fuß, der Rest auf dem Schiff. Was ist das für ein Jakobsweg? Er hat die Gnade Gottes erlebt. Deswegen zieht es ihn danach, dass Menschen durch Jesus Christus den Vater im Himmel kennenlernen können, ebenfalls seine Gnade erfahren. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es auch für uns heute allein Gottes Gnade ist, die uns auf unserem Weg mit Jesus in Bewegung setzt, leidenschaftlich für den Vater, der uns täglich gnädig ist. Lasst uns beten. Oh Jesus, wir kennen das genauso auch von uns, so diese beiden Seiten. Manchmal ist eine mehr ausgeprägt und manchmal die andere. Und manchmal verschwindet die eine sogar völlig und wir fühlen uns so gering, zu schwach und zu hilflos und voller Minderwertigkeitsgefühle, dass wir überhaupt nichts mehr tun und uns nichts zutrauen. Und das andere Mal fühlen wir uns als King of G's, so die es wären und die alles bringen, ja, die alles im Griff haben, denen sich nichts mehr in den Weg stellen kann. Jesus, und ich danke dir für deine Gnade, die uns hier auf dem Pferd sitzen lässt. Dass du uns gnädig bist, eröffnet uns den Weg zum Vater. Wir können nach Hause kommen und zu Hause sein und von dir Wertschätzung und Annahme bekommen jeden Tag und von dir Motivation und Leidenschaft bekommen jeden Tag. Ich möchte dich bitten, dass deine Gnade in unserem Leben wirksam wird. Immer mehr und immer tiefer. Dass deine Gnade es mit uns hinkriegt, auch einander gegenüber gnädig zu sein. Dass deine Gnade es hinkriegt, dass wir auch der gesamten Gemeinde gegenüber gnädig sind. Jesus, lass uns deine Gnade atmen. Und deine Gnade durch unser ganzes Leben aufnehmen und auch wieder widerspiegeln an die Menschen, die du uns auf dem Weg in die Seite gestellt hast. Vielen Dank dafür, dass wir unser Leben nicht so als aufgezogenes Uhrwerk führen müssen, so in eigenem Kommando, in eigener Kraft, sondern dass wir mit dir und bei dir in Verbundenheit bleiben können, unser ganzes Leben lang, dass deine Gnade beständig in all unsere Adern fließt. Amen.